nur Funk und Flow. Der Bundestag denkt, wo ist sie bloß? Doch Angie sagt, chill, ich bin jetzt frei. Und für meine Schwestern bin ich die einzig wahre Flaken. Respektiere nur noch progressive Vibes. Antenne Angie, hör wie es klingt. Slay Queen ist jetzt back im Dienst. Von der Uckermark in Kaias Ohr. John McAleese. Nur für Kaya das Philosophie Super Beast.
Geschenk für dich. Ich wollte dir eine persönliche Freude machen und etwas, wovon du vielleicht auch etwas länger etwas hast, vielleicht ein ganz kleines bisschen, damit du mich nicht vergisst und damit du mich trotzdem irgendwie bei dir hast, ohne meine nervigen Seiten. Ich werde dir vorlesen, zum Einschlafen, zum Chillen, für was auch immer du möchtest. Ich lese dir ganz exklusiv in einem privaten Podcast aus Slay Queen Angies Biografie die besten, schönsten, lustigsten, informativsten Parts vor. Alle paar Tage in dem Ordner, den du im Anfang des Buchs findest. Wenn du den QR-Code scannst, wird immer wieder ein neuer Part erscheinen. Alle paar Tage ist der Plan. Und ich hoffe, du freust dich darüber. Und hast eine schöne Zeit mit Parts aus Angies Leben. Ich dachte mir, ich fange mal an heute mit dem ersten Kapitel. Also nicht mit dem Prolog, da gibt es nämlich online im Hörbuch einen Part, den liest sie selber vor. Und irgendwie finde ich das komisch, wenn ich den dann auch lese für dich. Deswegen fange ich einfach mit Kapitel 1, glückliche Kindheit, Quizzo an. Boah, sorry, ey, ich habe bestimmt schon 5-mal angefangen aufzunehmen und irgendwie bin ich ultra nervös, also nimm's mir nicht übel. Bin ja noch ein Podcast-Newbie. Hab auch ganz lange überlegt, wie lange ich die Parts mache. Ich dachte mir jetzt mal vielleicht eine Viertelstunde. Und du kannst mir ja gerne Feedback geben. Wenn du mir keine Nachricht schreiben magst, dann der Ordner ist ja geteilt und du kannst so Kommentare hinzufügen oder eine Notiz in den Ordner laden und dann lese ich das Feedback dazu, ja? Okay. Es geht los. Am 10. November 1989, einem Freitag, verließ ich wie jeden Morgen gegen 6.30 Uhr meine Wohnung in der Schönhauser Allee 104 im Berlin-Prenzlauer Berg, um vom S-Bahnhof Schönhauser Allee nach Berlin-Adlershof zur Arbeit zu fahren. Die S-Bahn war gut gefüllt, draußen war es noch dunkel, wie immer um diese Zeit. In Wahrheit war aber nichts wie immer. Am Abend zuvor hatte Günter Schabowski, der Sekretär für Informationswesen und Medienpolitik der SED-Führung, im Fernsehen der DDR erklärt: Privatreisen nach dem Ausland können ohne Vorliegen von Voraussetzungen, in Klammern Reiseanlässe und Verwandtschaftsverhältnisse, Klammer zu, beantragt werden. Und auf Rückfrage bestätigt, dies gelte sofort, unverzüglich. Faktisch hatte er an diesem Donnerstag, dem 9. November 1989, das Ende der Berliner Mauer verkündet. Kurz darauf gab es kein Halten mehr. Im Laufe des Abends hatte auch ich mich in den Zug der Menschen eingereiht, der sich Richtung Grenzübergang Bornholmer Straße und danach West-Berlin bewegte. Aus den Wohnungen riefen von überall her West-Berlinerinnen und West-Berliner. Wir könnten zu ihnen nach oben kommen, ein Bier mit ihnen trinken, auf dieses unfassbare Ereignis anzustoßen. Andere kamen vor Freude selbst runter auf die Straße. Wildfremde umarmten sich und ich war mittendrin. Ich folgte einer kleinen Gruppe mir unbekannter Menschen in die erste Seitenstraße links hinter der Brücke. Ein West-Berliner lud uns in seine Wohnung ein. Ich ging einfach mit. Er bot uns ein Bier an und wir durften telefonieren. Mein Versuch, meine Tante in Hamburg zu erreichen, misslang jedoch. Nach etwa einer halben Stunde verabschiedeten wir uns. Und die meisten zogen weiter zum Kurfürstendamm, der Prachtstraße West-Berlins. Ich dagegen kehrte um und ging nach Hause. Gegen 23 Uhr, denn ich dachte daran, dass ich sehr früh aufstehen musste, um nach Adlershof zu fahren. Dort wollte ich an einem Vortrag arbeiten, den ich einige Tage später in Torun in Polen halten sollte und der nach wie vor noch weit davon entfernt war, fertiggestellt zu sein. In der Nacht machte ich kaum ein Auge zu. Zu aufgeregt war ich wegen allem, was ich in wenigen Stunden zuvor erlebt hatte. Am Morgen saß ich in meiner S-Bahn nach Adlershof und sah eine kleine Gruppe von Männern in Uniform, Grenzsoldaten, des Wachregiments Felix Dzierzynski. Sie fuhren ganz offensichtlich nach ihrer Nachtschicht an die Grenze zurück in ihre Kasernen. Diese befanden sich in der Nähe meines Instituts. Die Soldaten unterhielten sich, und zwar so laut, dass ich gar nicht anders konnte, als ihren Worten zuzuhören.
»Mensch, das war ja eine Nacht«, feixte einer von ihnen. »Was wird das alles für Auswirkungen auf uns Offiziere haben? Die waren völlig von der Rolle und werden sich noch wundern«, sagte ein zweiter. »Die haben ihre Existenzberechtigung verloren, ihr Leben, ihre Karrieren, alles im Eimer«, rief ein dritter Soldat.
Wir stiegen in Adlershof aus. Jeder von uns ging seiner Wege. Die Soldaten zu ihren Kasernen, ich zu meinem Schreibtisch im Zentralinstitut für Physikalische Chemie der Akademie der Wissenschaften der DDR. Doch an Arbeit war nicht zu denken. Alles blieb liegen. Natürlich auch der Vortrag, dessentwegen ich am Abend zuvor früh aus dem Westen zurückgekehrt war. Sorry. Sie schreibt echt zu gut. Nicht nur mir ging es so, sondern allen. Wir redeten und redeten. Im Laufe des Vormittags rief mich meine Schwester im Institut an. Sie arbeitete damals in der Poliklinik für Bauarbeiter als Ergotherapeutin. Wir verabredeten, am späten Nachmittag einen langjährigen Freund von ihr in West-Berlin zu besuchen, den sie über Bekannte ein paar Jahre zuvor kennengelernt hatte. Es war kaum zu fassen, dass wir plötzlich einfach zu ihm fahren konnten. Den ganzen Tag gingen mir dabei die Sätze der Grenzsoldaten nicht aus dem Kopf, die ich am Morgen in der S-Bahn gehört hatte. Ich dachte, endlich, endlich haben diese Soldaten und ihre Offiziere keine Macht mehr über dich. Endlich haben sie keine Macht mehr über deine Familie, denn 28 Jahre hatte die Berliner Mauer nicht nur meine Familie getrennt und gerade meinen Eltern so viel Schmerz bereitet, sondern auch die Familie meines Mannes, Joachim Sauer. Herzlich willkommen in der Geschichte, Joachim Sauer. So wie uns war es unzähligen Menschen in Ost und West ergangen. Endlich konnten diese Soldaten uns nicht mehr daran hindern, uns frei zu bewegen. Zugleich ertappte ich mich jedoch dabei, dass ein Wort, das der Soldat in der S-Bahn gesagt hatte, bei mir nachhallte: Existenzberechtigung. Wie sah es nach dieser Nacht damit bei meinem Leben aus? Wie bei meiner Familie, meinen Freunden, meinen Kollegen? Welchen Wert würden unsere Erfahrung, Ausbildung, Kompetenzen, Leistung, private Entscheidungen in Zukunft haben? Ich war 35 Jahre alt. Erst 35 Jahre oder schon 35 Jahre? Was würde bleiben und was nicht? Ich wurde am 17. Juli 1954 in Hamburg als erstes Kind von Herlind und Horst Kassner geboren. Mein Vater war 1926 in Berlin als Sohn des aus Posen stammenden und Anfang der 1920er Jahre nach Berlin gezogenen Ludwig Kazmierczak und dessen Ehefrau Margarete zur Welt gekommen. Sein Vater war Polizeibeamter. Seine Mutter, die aus Berlin stammte, Näherin und Hausfrau. 1930 hatte die Familie ihren polnischen Nachnamen in den deutschen Nachnamen Kassner ändern lassen. Fortan hieß mein Vater Horst Kassner. Mein Großvater Ludwig Kassner starb bereits 1959. Ich habe an ihn keine persönlichen Erinnerungen. Meine Mutter Herlind wurde 1928 in Danzig-Langfuhr als erste von zwei Töchtern des Lehrer-Ehepaars Willi und Gertrud Jentsch geboren. Ihre aus dem ostpreußischen Eilung stammende Mutter hatte den Beruf nach der Geburt des Kindes aufgegeben. Ihr Vater, mein Großvater Willi, hatte die Familie als Lehrer in den naturwissenschaftlichen Fächern und Direktor eines Gymnasiums in Danzig zu gewissem Wohlstand geführt. Sie lebte, wie man heute sagt, in gutbürgerlichen Verhältnissen. 1936 sollte die Familie von Danzig nach Hamburg umziehen. Der Vater hatte das Angebot bekommen, Schulleiter eines Gymnasiums in Hamburg zu werden. Alles war vorbereitet. Eine neue Wohnung gemietet, eine Umzugsfirma beauftragt. Dann erkrankte mein Großvater an einer vereiterten Blinddarm- und Gallenblasenentzündung. Er starb, weil es das rettende Penicillin noch nicht gab. Oh Mann, sad. Nun standen meine Großeltern und, sorry, das klang gerade voll sarkastisch, aber wirklich war gerade wirklich ein bisschen traurig. Nun standen meine Großmutter und ihre beiden Töchter allein da. Sie zogen trotzdem nach Hamburg in die große, bereits angemietete Wohnung in der Isestraße. Geldsorgen plagten sie. Das hatten sie vorher nicht gekannt. Meine Großmutter bekam zwar Witwengeld, doch das gesamte bisherige Leben war zusammengebrochen. Eine lange Zeit trug meine Großmutter ausschließlich schwarze Kleidung und war in ständiger Sorge um ihre Töchter. Kamen die Kinder etwas später als vereinbart nach Hause, war sie in Angst aufgelöst und hielt vom Balkon aus nach ihnen Ausschau. Im Sommer 1943 wurde Hamburg von britischen und amerikanischen Luftangriffen schwer getroffen. So auch das Haus, in dem meine Familie wohnte. Meine Großmutter verließ mit ihren beiden Töchtern die Stadt. Zuerst zogen sie in das Dorf Neunkirchen in der Altmark, wo eine Schwester meiner Großmutter mit ihren Familienangehörigen lebte. Im Herbst 1943, also nach Elbing, ihre Geburtsstadt in Ostpreußen. Doch schon einige Monate später, im Sommer 1944, kehrten sie wieder nach Neukirchen zurück. 1944 wurde meine Mutter von dort in die nach Písek im heutigen Tschechien ausgelagerte Berliner Westend-Schule geschickt. Nach Kriegsende schlug sie sich auf abenteuerlichen Wegen zurück zu ihrer Mutter und ihren Schwestern nach Neunkirchen durch. Zwischen Ende März 1945 und ihrer Ankunft im Dorf im Oktober 1945 erhielt die Familie kein Lebenszeichen meiner Mutter. Sie erzählte oft, dass die damals erst 17 war, große Angst gehabt hatte, von sowjetischen Soldaten, denen sie unterwegs begegnete, vergewaltigt zu werden. Auf das Leben meines Vaters hatten die Kriegserlebnisse eine noch stärkere Wirkung. Zusammen mit seinem Vater, meinem Großvater Ludwig, hörte er abends oft heimlich unter der Bettdecke im Radio BBC, um den Frontverlauf zu verfolgen. Mein Großvater war schon während des Krieges überzeugt, dass Deutschland ihn verlieren würde und auch zu verlieren hatte. Im Mai 1943 wurde mein Vater als Flakhelfer eingezogen. Nach seinem 18. Geburtstag im August 1944 wurde er Soldat und im Frühjahr 1945 nach einem Bombenangriff unter Geröll verschüttet. Kurzzeitig geriet er nach Ende des Krieges in Dänemark in britische Kriegsgefangenschaft. Jetzt kommt ein kleiner John Meckel Side Fact. Ist ähnlich wie bei meinem Uropa aus Dresden, Uropa Herbert, der war auch bei der Marine. Ah nee, der war ja gar nicht bei der Marine, Angies Papa. Aber mein Uropa war auf jeden Fall bei der Marine und geriet in Norwegen kurz in Kriegsgefangenschaft. Genau, der hatte noch sein Leben lang mit so Magengeschwüren zu kämpfen, weil er einmal so einen Fischer erschießen musste und ihn das so ewig lang verfolgt hat. Immerhin. und der hatte aber noch seine Marineuniform ganz lange gebunkert und einer seiner Söhne, Enkelsöhne meine ich, hat das geerbt und hat es irgendwie direkt vertickt auf eBay, als er Geldsorgen hatte. Irgendwie finde ich das ein nices Ende für so eine Marineuniform. ja, hätte ich wahrscheinlich auch nicht anders gemacht. Genau. Ich glaube, es wird jetzt hier erstmal wieder ein bisschen dramatisch. Deshalb dachte ich, mit diesem etwas leicht zynischen Side-Fact über mich, John Meckel, beende ich den ersten Teil. Und ich hoffe, du bist schon eingeschlafen mittlerweile. Ich kenne dich ja, dass du schon nach 5 Minuten einschläfst. Also hörst du wahrscheinlich sogar den ersten Teil in 5 Teilen. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Sag mir gerne, was du dazu sagen möchtest oder genieß einfach weiter. Bis zum nächsten Abend im John Meckel liest exklusive Kaya Podcast aus der Biografie der einzig wahren Slay Queen, Angie. Ade.
Meine Schwestern bin ich die einzig wahre Snake und respektiere nur noch progressive Vibes.